Man muss Patienten auch herausfordern. Man muss ja auch was widerspiegeln, was der Patient da gerade nicht hören möchte, um was anzustoßen. Und wenn ich immer nur das sage, was der Patient eh denkt, dann braucht er keine Therapie.
Schmerzmedizin konkret. Der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin mit Dr. Silvia Maurer, Fachärztin für Anästhesiologie, spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin, Psychotherapie und chinesische Arzneimitteltherapie. Klar, praxisnah, evidenzbasiert.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. KI in der Arztpraxis, ein Algorithmus ohne Empathie? Was die KI wohl selbst dazu sagt? Also stelle ich meine Frage an die KI. Welche Rolle spielt die KI in der Medizin? Und KI antwortet. Und jetzt zitiere ich hier mal wirklich die KI. Und sie antwortet folgendermaßen. Künstliche Intelligenz, KI, in der Medizin nutzt Algorithmen, um große medizinische Datenmengen zu analysieren, Muster zu erkennen und Fachkräfte bei Diagnostik, Therapieplanung und Forschung zu unterstützen, was zu präziseren Diagnosen, zum Beispiel in der Bildanalyse, personalisierten Behandlungen und effizienterer Medikamentenentwicklung führt, indem sie Ärzte entlastet und die Behandlungsqualität steigert, wobei der Mensch stets die finale Entscheidung behält. Soweit die KI. Heißt das nun, KI weiß es eigentlich besser, aber der Arzt entscheidet? Allein dieser letzte Satz gibt mir doch zu denken. Und in unserer Miniserie KI in der Medizin, wie sieht es der Jurist, haben wir uns mit den rechtlichen Aspekten von KI im Gesundheitswesen mal auseinandergesetzt. Aber was bedeutet die KI für Ärzte, Ärztinnen, Patienten, Patientinnen? Ist die KI eine Verbesserung für diese Gruppe oder verunsichert sie mehr? Wie wird KI heute schon in der Medizin eingesetzt? Dies und vieles mehr erfahren Sie heute im Podcast KI in der Medizin, wo KI hilft und der Arzt trotz alledem nicht zu ersetzen ist. Meine Gesprächspartnerin zu diesem Thema ist Frau Prof. Dr. Dr. Bettina Pfleiderer. Frau Prof. Pfleiderer hat Chemie und Medizin studiert, war Präsidentin des Weltärztinnenbundes und leitet seit 2005 in Münster die Forschungsgruppe Cognition and Gender am Institut für Klinische Radiologie. Liebe Frau Prof. Pfleiderer, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, die KI steckt ja bereits in vielen von uns Ärzten genutzten Geräten zur Diagnostik und Therapie bereits drin. Und zunehmend hält KI aber auch in Form von Übernahme ärztlicher und therapeutischer Aufgaben Einzug in unser Gesundheitssystem, angefangen von den DIGAs, den digitalen Gesundheitsanbindern, die zulasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnet werden können, bis hin zu den seit neuestem eingesetzten ICANN-Chatbot, der Jugendliche und junge Erwachsene, die an einer Depression erkrankt sind, 3 Monate lang nach einem stationären Aufenthalt begleitet. Aber mal der Reihe nach. Wie gesagt, wir nutzen in vielen Geräten schon heute KI in der Arztpraxis. Nun werden vor allen Dingen bei radiologischen Befunden immer häufiger KI-basierte Systeme eingesetzt, um das MRT-Bild zu beurteilen oder die Befunde beim Hautkrebs-Screening zu überprüfen. Sie sind ja nun Radiologin und wie gehen Sie damit um, wenn eine KI-gestützte Analyse zum Beispiel beim MRT-Bild zu einem anderen Ergebnis kommt als Ihre eigene Einschätzung?
Ich schaue mir als erstes die Bilder nochmal an, logischerweise. Man muss ganz klar sagen, es hilft. In gewisser Weise, gerade wenn man kleine Befunde hat oder sehr viele Bilder angesehen hat, dass man vielleicht nichts übersieht. Also ich würde, wie gesagt, erstmal mir die Bilder nochmal ansehen. Allerdings muss man ganz klar sagen, so die langjährige Erfahrung von Radiologen und Radiologinnen hilft einfach auch kleinste Befunde einzuschätzen. Denn nicht alles, was im R-Bild bei einer bestimmten Aufnahmesequenz hell erscheint, also aufleuchtet, wie man das so nennen könnte, hat eine klinische Bedeutung. Es kann auch ein Artefakt sein oder es kann auch eine kleine Läsion sein, die aber völlig unwichtig ist. Und deswegen ist es eine Hilfe, dass man möglicherweise nichts übersieht. Allerdings dann muss der radiologische Verstand und das radiologische Wissen auch über Aufnahmetechniken und was man wo, wie, wann sehen kann und das ohne klinische Bedeutung ist, sozusagen dazukommen.
Also das heißt, alles, was die KI erstmal auswertet, muss vom Arzt nochmal gesichtet werden und überdacht werden, ob das auch wirklich so ist.
Ja, ganz klar. Also ich kann mal als Beispiel sagen, das ist zwar schon einige Jahre her, aber wir hatten ja anfangs, als ich anfing, mich mit Kernspinnen zu beschäftigen, hatten wir 1,5 Tesla. Das sind diese ganz normalen Feldstärken, die man so hat. Dann gab es plötzlich die höherfeldstärkeartigen Geräte, 3 Tesla. Wir haben die beispielsweise bei uns natürlich im Uniklinikum in Münster. Und dann haben wir plötzlich bei 3 Tesla Sachen gesehen, die haben wir bei 1,5 Tesla gar nicht gesehen. Irgendwelche hellen Punkte oder sonstige Dinge. Und da haben wir gelernt, dass die allerdings gar nicht bedeutsam sind in dem Sinne, dass sie klinisch relevant sind. Aber sie waren da. Und dann musste man erst mal lernen zu sehen, ist das jetzt etwas, das wichtig ist, oder ist es einfach etwas, das durch die hohe Feldstärke kommt, dass man vielleicht kleinere Artefakte hat? Und Sie sehen, allein dadurch, dass man die Feldstärke geändert hat, haben wir plötzlich ganz andere Bilder bekommen, zum Teil. Und es ging gerade um diese kleinen Raumforderungen oder kleineren Areale, die man dann plötzlich hat aufleuchten sehen, die aber gar keine Konsequenz hatten. Also das will ich sagen. Nicht alles, was man sieht, hat Bedeutung, aber man kann nur als Radiologe oder Radiologin oder Medizinphysiker oder Physikerin beurteilen, ist das jetzt etwas, das zum Beispiel durch eine höhere Feldstärke kommt, oder ist das etwas, was einfach auch klinisch relevant ist?
Jetzt unabhängig von radiologischen Untersuchungen nutzen ja unsere Patienten immer häufiger auch die KI, um bei sich selbst eine Diagnose zu stellen. Und wie gehen Sie denn damit um? Was sollte denn da unbedingt beachtet werden, auch von Seiten der Patienten?
Also als erstes würde ich sagen, jetzt erstmal von der Arzt- oder Ärztinnenseite, dass man das mit Geduld erstmal wahrnimmt und das auch versteht. Ne? Das ist ja einfach eine Angst, die ein Patient oder Patientin hat. Und es hilft, die Angst zu besiegen, scheinbar, ne? Das ist natürlich der Fall gar nicht, dass man denkt, ach, jetzt weiß ich, was ich habe oder was es sein könnte. Meistens liest man ja Sachen, die eher ganz furchtbar sind, und dann denkt man, man hat das und kann das gar nicht beurteilen, weil ja der medizinische Hintergrund fehlt. Aber gut, deswegen ist wichtig, dass man erstmal kommuniziert und dann sagt, ich kann verstehen, dass Sie wissen möchten, was Sie haben und so weiter. Aber sehen wir mal bei Schmerzen. Schmerzen sind ja etwas, ein Symptom, das ja hochkomplex ist. Da gibt's ja so viele Gründe und Ursachen für den Schmerz. Also zum Beispiel kann man einen Bandscheibenvorfall haben und man hat aber Schmerzen im Knie. Oder man hat Schmerzen im Oberschenkel oder im Unterschenkel. Man braucht immer die klinische Untersuchung, um überhaupt zu sehen, wo kommt der Schmerz her. Nicht immer ist die Lokalisation des Schmerzes die Ursache, dass der Schmerz dort auch ist. Oder wichtig ist ja auch letzten Endes zu fragen, wie ist die Qualität des Schmerzes? Da können wir sehr viel lernen. Wenn ein Patient oder eine Patientin mir sagt, ich habe brennende Schmerzen, da weiß man, dass es oft etwas damit zu tun hat, dass sehr wahrscheinlich im Rückenmark auf Nerven gedrückt wird, zum Beispiel durch eine Verengung oder einen Bandscheibenvorfall. Das sind diese neuropathischen Schmerzen. Wenn jemand aber den Schmerz ganz anders beschreibt, da wissen Schmerztherapeuten und Therapeutinnen sehr oft, was da möglicherweise eine Ursache sein kann, aber es ist eben multifaktoriell. Und das kann gerade eine KI noch nicht gut. Also wir brauchen den Arzt oder Ärztin mit dem Wissen und auch mit den Zusammenhängen.
Genau das Gleiche gilt ja auch dann für die Untersuchungen, die die KI oft dann empfiehlt. Ne? Also da muss man ja auch so denken, sag ich mal, an die Strahlenbelastung zum Beispiel, wenn sie sagt, jetzt müsste aber noch die Untersuchung oder auch natürlich Erstattungsfähigkeit. Ne? Also Mikrobiomuntersuchung ist ja im Moment auch so ein Thema, was in aller Munde ist. Was würden Sie denn da so zu sagen?
Also die Mikrobiomuntersuchung ist ja sozusagen, wie der Darm besiedelt ist, mit welchen Bakterien und so weiter. Ja, das Problem, was ich sagen muss, ist, dass man, glaube ich, sehr oft Geld bezahlt für etwas, was man gar nicht braucht, um eine Diagnose zu stellen. Aber wenn wir jetzt Röntgenuntersuchungen machen, ich rede halt tatsächlich jetzt mehr über die Radiologie, aber ich könnte auch über eine andere Fachrichtung reden, dann hat es eine höhere Strahlenbelastung. Aber man braucht es nicht. Und sie schüren, würde ich sagen, tatsächlich auch unnötige Ängste. Ne, das ist jetzt ein wahres Beispiel. Fall einer Patientin, die kam zur Radiologie als Verlaufsuntersuchung nach einem Aneurysma und OP. Und der Radiologe hat gesagt, das Gehirn ist normal, Punkt. Hat aber noch eine KI-Untersuchung des gleichen Gehirns noch in Rechnung gestellt. Und die KI sagte, stark vorgealtertes Gehirn. Aber die Untersuchungstechnik, die verwendet wurde, um das zu beurteilen, nämlich eine Volumetrie, wie wir das nennen, die wurde gar nicht durchgeführt. Also kann die KI aufgrund der Bilder, die erstellt wurden, das gar nicht sagen. Aber die Patientin war absolut fertig. Die hatte große Ängste. Die hat es gedacht, mein Gott, ich habe ein ziemlich vorgealtertes Gehirn. Aber wenn man jetzt von radiologischer Seite draufschaut, würde man sagen, vollkommen normal und unauffällig. Und ich glaube, das zeigt, was das Problem ist. Ne, der schaut eine KI Bilder an, die überhaupt nicht dafür gemacht sind und mit Untersuchungstechniken, um die Frage, die die KI nachher scheinbar beantwortet, überhaupt beurteilen zu können. Und ich glaube, das ist die wahre Krux bei der Sache, dass viele Apps oder Untersuchungs-KI-Techniken Methoden, Sachen versprechen, die eigentlich gar nicht möglich sind.
Und da braucht es dann jemand, der das genau weiß, was denn wirklich aus so einer Untersuchung für Ergebnisse rauskommen können.
Genau, das ist das Problem. Ich kann nicht aus einem normalen MR-Bild tatsächlich valide sagen, es ist ein stark vorgealtertes Gehirn. Das finde ich unfassbar unseriös.
Jetzt haben wir ja das nächste Problem. Die KI hat jetzt die Diagnose gestellt und schlägt auch eine Therapie vor. Und jetzt gehen die Patienten damit in die Apotheke, weil es gibt ja mittlerweile so viele frei verkäufliche Medikamente, und holen sich irgendwas. Was würden Sie denn dazu sagen? Was sollten Patienten da unbedingt wissen?
Patienten und Patientinnen sollten wissen, dass auch ein frei verkäufliches Medikament nicht nebenwirkungsfrei ist oder wechselwirken können mit den Medikamenten, die man sowieso einnimmt. Ne? Nur wenn etwas frei verkäuflich ist, bedeutet es nicht, dass es unter bestimmten Umständen gefährlich sein kann für eine Person. Na, auch viele Schmerzmittel, die sind frei verkäuflich. Wenn man sie aber zu viel nimmt, und da kommen wir zu Geschlechtsaspekten, die noch gar nicht berücksichtigt werden bei KIs, grundsätzlich nicht, kann eben für Frauen, die eine kleinere Leber haben oder eine kleinere Niere haben, grundsätzlich zu mehr Nebenwirkungen führen. Oder sollte man gar nicht nehmen? Und da denke ich, ist das, da wird's gefährlich. Ne? Wenn man eben sozusagen sich auf eine KI verlässt und dann ohne ärztlichen Rat oder therapeutischen Rat von Schmerztherapeutinnen daran geht, dass man dann eher sich schadet, als dass man sich etwas Gutes tut. Also ich würde sagen, gerade dann auch, wenn man nicht eine Standardtherapie braucht, ne, weil Standardtherapien jetzt auch nicht mehr wirken oder dass eben Patienten Nebenwirkungen auf bestimmte Medikamente haben, da ist eine KI eher, würde ich sagen, gefährlich, wenn man das ohne ärztlichen Rat anwendet.
Welche Rollen spielen da die Apotheker?
Ja, das ist eben eine schwierige Frage, ne? Wird ja auch immer ein bisschen diskutiert. Aber was man ganz klar sagen muss, natürlich frei verkäufliche Medikamente sind, sage ich mal, eher erstmal positiv zu sehen, ne? Für einen Apotheker. Aber ich glaube, seriöse Apotheker und Apothekerinnen würden schon auch darauf hinweisen, dass dieses Medikament, vor allem wenn sie auch die Patienten kennen, darauf hinweisen, dass es eventuell ungünstig ist. Ne? Die Apotheke und Apothekerin haben ja auch eine Beratungsfunktion und spätestens dann müsste die auch sozusagen kommen.
Also es wird sich sicher auch lohnen, denke ich mal, für Patienten immer in die gleiche Apotheke quasi zu gehen und dass alle Medikamente da gespeichert sind, die sie sonst noch nehmen, um eben diese Wechselwirkungen auch nicht zu haben, wenn sie sich frei was kaufen.
Ganz genau. Also meine Apotheke, in die ich immer hingehe, die hat auch, ne, die hat auch einen Fall von mir. Ich habe Asthma, ich werde auch daraufhin immer behandeln, medikamentös. Die wissen ganz genau, welches Medikament ich nehme. Ne? Und ich denke, das ist wichtig. Weil wenn die dann meinen Namen eingeben oder kommt es automatisch, dann wissen sie, aha, nimmt dieses Asthma-Medikament und möglicherweise könnte ich das, was ich dann jetzt als Therapie für eine bestimmte Erkrankung erhalte, könnte negativ sich auswirken. Ne? Und das finde ich sehr, sehr hilfreich. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass man den nicht immer von einer Apotheke zur anderen geht. Und da ist natürlich das Problem, wenn wir jetzt zu diesen Online-Apotheken kommen. Die haben vielleicht gar keine Informationen, was ich sonst noch nehme. Ne? Sondern man schaut, aha, welche Apotheke bietet denn mein frei verkäufliches Medikament am günstigsten an. Und das kann auch immer wieder eine andere Apotheke sein. Aber das kann genau bei diesen KI-Therapien möglicherweise ein Problem sein. Na, weil das eben nicht die Apotheke ist, die man immer kennt oder benutzt.
Ja, und ich denke, es ist auch wichtig, so aus meiner Sicht, wir haben ja auch einige Medikamente, die wir unseren Schmerzpatienten bei bestimmten Erkrankungen geben, die sich eigentlich widersprechen, dass die Apotheken dann nicht sagen, das geht gar nicht, sondern das müssten sie vielleicht nochmal mit ihrem Arzt besprechen. Ne? Das wäre ja auch nochmal eine wichtige Geschichte.
Ja, das kommt noch dazu, ne? Und das würde jetzt eine Online-Apotheke ja auch nicht tun. Also ich denke, also am besten wäre es, aus meiner Sicht gerade, wenn es um Behandlung auch von Schmerzzuständen geht, weil wir ja heute auch über Schmerzen auch reden oder auch das eine ganz wichtige Anwendung ist. Da ist es eben wichtig, dass man tatsächlich, ich glaube, seine Apotheke des Vertrauens hat, ne? Die weiß, was man sonst so nimmt. Und dann kann man ja auch überlegen, ob man vielleicht noch zur Unterstützung sich frei verkäufliche Medikamente dazu nimmt. Aber ich finde immer, das sollte man immer mit seinem Arzt oder Ärztin oder seinem Schmerztherapeuten oder Therapeutin besprechen, bevor man das tut.
KI soll uns ja auch entlasten, ne? Uns Ärzte. Und jetzt mal eine ganz direkte Frage. KI macht ja jetzt Dokumentation, kann Arztbriefe erstellen. Haben Sie dadurch wirklich spürbar mehr Zeit für das Gespräch mit dem Patienten?
Idealerweise schon, ne? Aber sind wir ehrlich, im klinischen Alltag realistisch gesehen kann das eher dazu führen, dass man noch mehr Patienten sieht, ne? Denn die Zeit, die man normalerweise für einen Patienten oder Patientin aufwendet, wird ja dadurch nicht kürzer. Oder, ne? Oder länger, andersrum gesagt. Aber dennoch muss ich sagen, die KI ist dennoch eine Entlastung, denn sie wird natürlich schon zum Teil eingesetzt, gerade bei Normalbefunden. Und da ist es sehr zeitentlastend, ne? Da haben wir das ja auch. Und da benutzt man dann Bauchsteine, normales Gehirn. Dann weiß die KI schon, aha, da wurden die Sequenzen verwendet. Das ist ein ganz bestimmter Baustein, der wird dann automatisch aufgesetzt, ne? Mit schon alles. Und ich denke, das entlasten wir unser Gehirn schon. Allerdings dann eher, dass wir sagen, wir haben mehr Valenzen, um diese Bilder uns genauer anzusehen, ne? Weil wir dann nicht Befunden, sozusagen ein Normalbefund schreiben müssen. Also ich würde es eher so sehen. Die Entlastung ist, dass man das Gehirn entlastet, dass man eben bestimmte Routineaufgaben nicht macht. Aber ich glaube, das schlägt sich meist nicht wirklich in längerer Kommunikationszeit wieder mit einem Patienten und einer Patientin im klinischen Alltag.
Und ich denke auch, wir müssen ja die ganzen Dokumentationen und Arztbriefe auch nochmal durchlesen, weil die KI macht ja auch Fehler, ne? Und da braucht man auch Zeit.
Ja, natürlich. Und manchmal ist es ja auch so, man hat so seinen eigenen Stil. Also jeder hat so seinen eigenen Stil, wie er was schreibt. Der eine ist mehr naturwissenschaftlich kurz und prägnant, der andere macht das Dreifache. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man so seinen Stil hat, weil dann hat man auch sein Gehirn in einer bestimmten Weise geordnet. Ne? Der eine fängt immer da an und arbeitet sich dahin durch, der andere macht so oder so. Aber der Befund hilft ja auch, wenn man ihn schreibt, dass man nochmal so ein Bild sich anguckt und das strukturiert abarbeitet. Sie wissen, wie ich es meine. Und dadurch, glaube ich, bekommt man sehr viel Struktur rein, auch für sich, wie man so einen Befund einordnet, wie man ihn im Vergleich zu anderen Befunden sieht und so weiter. Und wenn das eine KI natürlich komplett übernimmt, bei allen Fragestellungen, glaube ich, verliert man auch sehr viel an Informationen, die durch Intuition, durch implizites Wissen, durch Kontext und langjährige Erfahrung kommt.
Jetzt haben Sie auch gesagt, jeder hat so seinen eigenen Stil und die KI übernimmt dann das eine oder andere. Das heißt, wir haben das ja auch in den anderen Podcasts gehört, die KI lernt ja. Und wir können das ja auch einstellen. Und jetzt so als Ärztin oder Arzt hat man ja nicht unbedingt immer so das technische Verständnis. Wie können Sie sich sicher sein, dass die KI wirklich mit relevanten Daten trainiert wurde? Oder wie stellen Sie das sicher?
Das kann ich nicht. Das kann ich nicht sicherstellen. Ich weiß es einfach nicht. Man muss tatsächlich wissen, dass viele Daten, mit denen KIs trainiert werden, die kommen gar nicht aus Deutschland. Die kommen aus anderen Ländern. Aus den USA kommen sehr viele, aber auch tatsächlich aus asiatischen Räumen. Und man kann tatsächlich nur sehen im klinischen Alltag, wie sinnvoll die Befunde sind, die mit der KI-Anwendung, die man jetzt hat, generiert wurden und ob die zu dem passen, was man selber sagen würde, wenn man sich ein Bild ansieht.
Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Dann haben wir ja diese digitalen Gesundheitsanwendungen. Die können ja Patienten selbst bei den Krankenkassen holen, sage ich mal. Die müssen nicht mal eine Verordnung bekommen. Das kann die Krankenkasse also direkt machen. Und jetzt frage ich mich, die gibt's ja auch für depressive Erkrankungen. Wie kann man denn da den Erfolg überwachen? Oder wissen Sie immer, ob Ihre Patienten sowas anwenden?
Das ist ja genau das Problem. Das wissen wir natürlich nicht. Man weiß auch nicht, ob sie richtig anwenden, ne? Wir haben noch ein ganz anderes Problem, das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Die Wirksamkeit mancher Apps sind begrenzt untersuchbar oder wurden noch gar nicht untersucht. Ne? Also böse Zungen behaupten ja, dass die Apps sozusagen erst getestet werden, wenn sie Patienten und Patienten überhaupt anwenden. Was gar nicht berücksichtigt ist, sind auch Geschlechteraspekte. Ne? Frauen und Männer brauchen sehr wahrscheinlich ganz andere Apps oder zumindest die sind anders aufgebaut, weiß man nicht. Ne? Wir haben auch diese Datenschutzbedenken noch gar nicht diskutiert, aber das ist sicherlich auch heute nicht das Thema. Aber letztendlich kommt es halt immer darauf an, dass der Arzt oder die Ärztin durch das Gespräch mit dem Patienten oder der Patientin die Wirksamkeit erkennt. Das Problem haben wir aber, und das ist eigentlich auch immer dabei, wir haben Placebo-Effekte. Das heißt, allein, dass man diese App verwendet, kann es sein, dass dadurch die Symptome sich schon bessern. Weil man das Gefühl hat, die App ist dazu da, um mich noch zusätzlich zu behandeln, vielleicht auch besser als ein Therapeut oder eine Therapeutin. Und das ist ein positiver Effekt und das verstärkt sozusagen die positive Wirkung. Das ist noch gar nicht richtig untersucht worden, aber dann würde ich sagen, ist trotzdem etwas Positives dabei. Aber wie gesagt, es ist noch nicht wirklich für alle Apps untersucht, ob sie überhaupt wirken. Aber ich glaube, einen Placebo-Effekt können wir sicherlich dabei auch haben.
Aber jetzt gehen ja Studien noch weiter und setzen Chatbots ein. Ne? Ich hatte ja schon anfangs erwähnt, die werden ja jetzt eingesetzt, gerade bei Jugendlichen mit Depression, die noch keine ambulante Weiterbehandlungsstelle haben, wenn die entlassen werden für 3 Monate. Was halten Sie denn davon? Können die wirklich empathisch sein oder lernen die einfach das, was der Jugendliche will?
Nein, die sind natürlich nicht im klassischen Sinn empathisch. Das könnte man diskutieren, was ist Empathie? Da könnte man einen extra Podcast machen, glaube ich. Aber es gibt Studien, die das untersucht haben. Und die haben nämlich gefunden, das fand ich hochinteressant, dass die Zeit, die ein Chatbot verwendet, um zu antworten beispielsweise, viel länger ist, als die ein Therapeut vielleicht antworten würde oder eine Therapeutin. Und das wird oft mit höherer Empathie und höherem Wissen verwechselt. Also es wurde sogar in verschiedenen Studien untersucht und da wurde verglichen ein Chatbot mit einem Arzt oder Ärztin, also einem Menschen. Und da wurde die Qualität der Chatbot-Antworten signifikant höher bewertet als die der Arzt-Antworten oder Ärztinnen-Antworten. Und die Antworten des Chatbots wurden 10-fach höher als einfühlsam oder sehr einfühlsam eingestuft als die des Arzt oder der Ärztin. Und das war korreliert mit der Länge, wie lange geantwortet wurde. Das heißt, ne, das bedeutet mehr Zeit, gefühlt mehr Zuwendung, mehr Empathie und das führt eben in den Wahrnehmung zu einer viel einfühlsameren Auseinandersetzung mit mir und meiner Persönlichkeit. Und ich glaube, das wirkt auch dadurch sehr gut. Also ich meine, ich sage nicht, dass es im therapeutischen Sinne wirkt, aber es wirkt auf diejenigen, die diesen Chatbot nutzen, sehr gut. Ne? Also in allen Studien, die darüber existieren, wurde immer der Chatbot positiver wahrgenommen. Auch wenn die Antworten oft, ich sag's mal ganz ehrlich, wenn man so Antworten sieht, ich würde sagen, sehr oberflächlich sind. Die wiederholen nur 5-mal, was derjenige gesagt hat und man hat nicht wirklich eine therapeutische Bindung oder stellt die richtigen Fragen immer, um dieses Problem einzugrenzen. Aber ich denke, dass es doch gerade bei einer Wartezeit möglicherweise eine Stabilisierung erreichen kann, bis man dann, und das halte ich ja das essentiell Wichtigste, bis man dann tatsächlich einen menschlichen Therapeuten oder Therapeutin bekommt.
Ich habe immer so die Befürchtung, auch wenn ich diese Antworten dann gelesen habe, der Chatbot gibt, dass der hat das gelernt von demjenigen, der ihn benutzt. Und der gibt genau die Antworten, die der erwartet oder die erwartet.
Ja, und deswegen wird ja auch empathisch wahrgenommen. Aber man muss ja, ich meine, ne, jeder, der Therapie macht, wird das unterstützen, was ich jetzt sage. Man muss Patienten auch herausfordern. Man muss ja auch was widerspiegeln, was der Patient da gerade nicht hören möchte, um was anzustoßen. Und wenn ich immer nur das sage, was der Patient eh denkt, dann braucht er keine Therapie. Ne? Aber ich meine eben, dass wenn man jetzt noch keinen Therapeuten oder Therapeutin hat, dann kann das trotzdem stabilisieren. aber mehr schafft es nicht. Es würde sicher nicht irgendwie positive Veränderungen anstoßen können in einer Person, damit sie gesünder werden.
Gibt es denn überhaupt Bereiche in der Medizin, in denen Sie eine KI nicht entscheiden lassen würden, egal wie präzise die Algorithmen werden?
Oder wüsste ich ganz viele? Ich kann mal ein paar aufzählen. Also beispielsweise würde ich immer Entscheidungen über Leben und Tod keiner KI in die Hand geben. Wie sollen wir jetzt einen Therapieabbruch machen? Wann soll die Reanimation beendet werden? Es geht um Palliativentscheidungen, Organvergabe. Da geht es eben nicht um statistische Erfolgschancen, sondern um, für mich, um Werte, Wünsche, Angehörige und Menschenwürde. Ne? Und das kann man nur... Ne, das kann man nur im Gespräch. Also beispielsweise eine KI könnte jetzt berechnen, dass Patient A bessere Überlebenschancen hat als Patient B. Und trotzdem ist die Frage jetzt, ist das die beste Antwort? Wer soll jetzt behandelt werden? Ne? Das ist keine technische Frage. Das ist eine Frage, die kommt durch den Diskurs mit vielen Menschen zustande. Und deswegen nicht umsonst haben wir auch diese Boards, diese ethischen Boards oder diese ethischen Kommissionen, Ethikkommissionen, die sowas im Zusammenschau mit Theologen, mit Palliativmedizinern, mit Experten und Expertinnen besprechen. Weil, und das kann meiner Meinung nach keine KI leisten. Psychiatrie und Psychotherapie, auf klar, da geht es darum, wie kann man Vertrauen aufbauen, richtige, ehrliche therapeutische Beziehungen, auch zwischenmenschliche Nuancen. Ich denke, das kann eine KI nicht. Auch Körpersprache. Ne? Ganz klar, eine KI schaut Muster an, aber wenn ich zum Beispiel, ich arbeite sehr viel im Bereich häuslicher Gewalt und wenn ich dann mit einer betroffenen Person spreche und ich stelle eine Frage, kann ich oft schon im Gesicht sehen, was die Frage triggert in jemand. Ne? Also gehen die Pupillen auf, wird die Person steif, fängt sie an zu zittern und das sagt mir was aus. Und das sieht ja eine KI gar nicht. Wie reagiert jemand? Oder wie ist es sozusagen mit Suizidalität? Das sind ja oft Bauchentscheidungen. Wenn man das Gefühl hat, ich weiß nicht so, lieber nicht nach Hause schicken oder lieber nicht Freigang geben. Ne? Oder auch Entscheidungen über Schwangerschaftsabbruch bei Kind mit Behinderungen. Also ich glaube, die Erfahrung, die ein erfahrener Arzt oder Ärztin hat, sind einfach nicht durch eine KI zu ersetzen. Ne? Und ich denke, das ist für mich die Grenze. KI kann helfen, aber nicht bei solchen Entscheidungen, wie ich gerade zum Beispiel vorgestellt habe oder genannt habe.
Ja, das war jetzt schon fast ein gutes Schlusswort und vor allen Dingen ein sehr tiefgehender Blick in die Gegenwart und in die Zukunft von unseren Arztpraxen. Also vielen herzlichen Dank dafür. Ich fasse mal kurz zusammen. Also KI hilft uns, ja. Sie haben aus der Radiologie berichtet, dass gerade auch bei MRT-Untersuchungen die KI manchmal auch Befunde zeigt, die man vielleicht nicht direkt gesehen hätte. Aber wichtig ist dann, das wirklich einzuschätzen, ob das wirklich ein Befund ist, der klinisch von Bedeutung ist oder einfach nur ein Artefakt. Und deswegen ist es immer noch mal wichtig, dass die Ärzte noch mal drauf gucken. Gleiches gilt auch für die Dokumentation, gleiches gilt auch für die Diagnose, die die KI stellt, stimmt es wirklich? Haben Patienten alles eingegeben oder auch Therapieempfehlungen, Empfehlungen von Untersuchungen? Ist die Untersuchung sinnvoll? Sollte man das wirklich machen? Oder schadet sie vielleicht sogar, weil sie eine Strahlenbelastung macht oder sonst irgendwas in der Richtung? Und auch andere KI-Anwendungen wie GIGAS oder Chatbots, ja, die können helfen, aber auch da muss man natürlich die Grenzen kennen und muss wissen, was die genau machen. Und ja, die Überwachung ist ein bisschen schwierig und das wird uns auch noch Probleme machen. Aber letztendlich wissen wir, dass KI uns unterstützen kann, aber die finale Entscheidung und die menschliche Verantwortung bleiben fest in den Händen der Ärztinnen und Ärzte. Denn Medizin ist viel mehr als nur die Datenanalyse. Sie ist das Verstehen auch von Zusammenhängen, das Erkennen von Nuancen. Sie haben davon gesprochen, wie ist die Körpersprache, wie sitzt derjenige vor uns, ist er vielleicht selbstmordgefährdet oder sonst etwas. Also all das kann die KI nicht feststellen. Also Empathie und Vertrauen, zwischenmenschliche Beziehung, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Frau Professor Pfleiderer, für die ehrlichen Einblicke in die Chancen und Grenzen dieser neuen Ära.
Ja, danke.
Ja, und wenn Sie, liebe Zuhörer, mehr über die Arbeit der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin erfahren möchten oder tiefer in weitere spannende Themen eintauchen wollen, schauen Sie gerne in unsere Shownotes oder auf unserer Webseite vorbei. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie interessiert. Nutzen Sie die Technik, aber vertrauen Sie besser auf das Gespräch. Unser Podcast erscheint alle 14 Tage donnerstags. Abonnieren Sie uns, damit Sie nichts verpassen. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt: Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Schmerzmedizin konkret. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Nachricht an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch in den Shownotes. Dieser Podcast dient der Information und ersetzt nicht das Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt.